Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, ich habe diese Woche mit Professor Dr. Michael Wolfsohn gesprochen über das Thema Israel als Störfaktor deutscher Außenpolitik. Michael, das ist die These, die er auch schon mal in einem Essay in den Medien veröffentlicht hat. Wenn du das so hörst, würdest du das unterschreiben, dass Israel eine Art Störfaktor deutscher Außenpolitik ist?
Nein, auf keinen Fall. Also Israel ist ein wichtiger Partner für Deutschland, also auf keinen Fall ein Störfaktor. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, also uns auf Wertebasis sehr, sehr nahe verbunden, und wir haben auch eine besondere historische Verantwortung Israel gegenüber, und dann sollte man vielleicht auch nicht das erste Land sein, das den Zeigefinger hebt.
Professor Dr. Michael Wolfsohn hat das Ganze auch historisch analysiert, wie Deutschland mit Israel nach dem Zweiten Weltkrieg auch umgegangen ist, wie sich die diplomatischen Beziehungen aufgebaut haben. Das hat ja durchaus eine Zeit lang gedauert. Und unter verschiedenen Bundeskanzlern und Regierungen in Deutschland wurde ganz unterschiedlich mit Israel umgegangen. Und er hatte halt seine These, dass Israel durchaus Störfaktor immer war und tatsächlich immer noch ist. Und was genau er sagt, wie er das erklärt, dass Israel Störfaktor deutscher Außen- und auch Innenpolitik ist, das hört ihr jetzt im ganzen Gespräch. Mein Interview mit Professor Dr. Michael Wolfsohn über Israel als Störfaktor? Fragezeichen. Israel als Störfaktor deutscher Außenpolitik und deutscher Innenpolitik. Das ist durchaus eine durchaus kontroverse These, ein durchaus kontroverser Titel eines Vortrags, für den Professor Dr. Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist, Ende Oktober nach Saarbrücken in den Saarbrücker Landtag eingeladen wurde. Und ich habe mich vorab mit ihm getroffen, um über das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel zu sprechen und der Frage nachzugehen, wie die deutsche Politik in Berlin mit Israel einerseits historisch umgegangen ist und wie das heute aussieht. Und wir werden auch darüber sprechen, ob es vielleicht sogar gut sein kann, so einen Störfaktor zu haben. Jetzt darf ich ganz herzlich bei mir begrüßen Professor Dr. Michael Wolfsohn. Herzlich willkommen in Saarbrücken. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Gerne. Ich bin ja lange in Saarbrücken gewesen. Hier habe ich habilitiert, hier habe ich meine akademische Karriere und die mediale auch begonnen beim Saarländischen Rundfunk.
Dann ist das quasi die zweite Heimat. Also willkommen zurück in diesem Fall dann also. Ja, schön, dass Sie hier sind, Herr Professor Wolfsohn. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Israel als Störfaktor. Und wir fangen mal ganz aktuell an. Wie würden Sie denn aktuell das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel beschreiben?
Schlecht, aber ich will nochmal auf Ihre Einführung zurückgehen. Die These, die ich in der Überschrift habe, ist nicht kontrovers, sondern sie ist faktenbezogen. Meine Aufgabe als Wissenschaftler ist es nicht, Kontroversen zu entfachen, sondern die Dinge, so wie sie sind, zu erkennen und zu benennen. Und was ist daran kontrovers? Eigentlich nichts, denn es ist sowohl innen- als auch außenpolitisch völlig klar, dass Israel ein Störfaktor für diejenigen, die deutsche Politik sozusagen geradeaus machen wollten, ohne zu berücksichtigen, dass es da noch Akteure gibt, nicht nur Israel. So, konkret, ich nenne Ihnen ein historisches Beispiel. Die Entscheidung zur Wiedergutmachung. Die Entscheidung zur Wiedergutmachung war alleine eine moralische Entscheidung von Konrad Adenauer gegen den massiven Widerstand der USA, die nämlich seit dem Ausbruch des Koreakrieges die Bundeswehr brauchten, weil amerikanische Soldaten aus Zentraleuropa, also Bundesrepublik Deutschland, abgezogen wurden nach Korea. Mhm. Daher war die Bundeswehr eine Notwendigkeit für die westliche Welt, für das westliche Überleben in Freiheit. Das kostete natürlich Geld, das damals, wie es den Fachleuten schien, nicht zu berappen war.
Okay.
Wie man hinterher weiß, war es zu berappen. Aber für Adenauer war es eine grundlegende Frage, um die ethische Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland im Anspruch für Gesamtdeutschland durchzusetzen. So, das heißt, es war ein Störfaktor in der Realpolitik, aber moralisch betrachtet war es eine Großtat. Im Jahre 1956 beispielsweise eroberte Israel die Sinai-Halbinsel von Ägypten, die Amerikaner, damals Präsident Eisenhower und Außenminister Dulles, beide persönliche Freunde von Konrad Adenauer, waren alles andere als happy und baten Adenauer, die Wiedergutmachungszahlungen einzustellen, so lange und sofern Israel sich nicht zurückzöge aus der Sinai-Halbinsel. Adenauer hat gesagt, über die Wiedergutmachung ist nicht zu verhandeln. Ist ein Störfaktor gewesen. Ich könnte das also bis in die unmittelbare Gegenwart hineinbringen. Das wird aber Teil des Vortrages sein.
Ja.
Aber Innenpolitik ist völlig klar. Wie viele Millionen Muslime gibt es in Deutschland? Ungefähr 5 Millionen. Mhm. Ich sage nicht, dass es schlecht, ich sage nicht, dass es gut. So ist es. Das ist die Demografie der Bundesrepublik Deutschland. Ein Teil sind deutsche Staatsbürger wie Sie und ich und ein Teil sind Einwohner dieses Landes. Und Demokratie ist immer abhängig von Mehrheiten. Mhm. Wie viele Juden gibt es? Maximal 200.000. Organisiert sind in den jüdischen Gemeinden knapp 100.000. So. Wenn demokratische Parteien Mehrheiten erreichen wollen, was bringen ihnen die Juden? Nichts. Das heißt also, wenn ich Mehrheiten anstrebe und erst recht in Zeiten knapper Mehrheiten im Parlament, in dem Falle im Bundestag oder in Länderparlamenten, sind die muslimischen Stimmen viel wichtiger. Nun wissen wir aber auch, ob zu Recht oder nicht, dass ein großer Teil der Muslime, aus welchen Gründen auch immer, ich sage es mal zurückhaltend, diplomatisch, nicht besonders israelfreundlich ist. Faktum. Ich sage nicht, sind alles Terroristen, sondern es ist aufgrund verschiedener Faktoren, religiös ebenso wie politisch, so, dass ein Großteil der muslimischen Mitbürger und Einwohner kein Interesse an guten Beziehungen zu Israel haben. So, okay. Das heißt natürlich, dass es für jeden deutschen Politiker, der Mehrheiten erreichen will, riskant ist, ein Störfaktor, zu Israel gute Beziehungen zu haben. So einfach ist das.
Ich habe deshalb tatsächlich gesagt, dass es ein kontroverser Titel ist, insofern, als man diplomatische Beziehungen zu Ländern selten als Störfaktor bezeichnet. Nun könnte man ja auch sagen, wir haben Beziehungen beispielsweise zu den USA und es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die die USA sehr kritisch betrachten, die mit den USA und ihrem Fokus auf den Kapitalismus zum Beispiel oder der ausschweifenden Lebensart oder was auch immer man sich da auspicken möchte, nicht einverstanden sind. Und trotzdem führen wir mit den USA diplomatische Beziehungen. Wenn die USA auch politisch eine andere Meinung sind, dann würden wir das ja nicht als Störfaktor bezeichnen, sondern dann würden wir sagen, okay, wenn wir, hypothetisches Beispiel, wir möchten mit Frankreich ein Rüstungsprojekt machen und die Amerikaner sagen, nee, das möchten wir aber nicht, weil wir haben ein ähnliches Produkt und möchten das verkaufen, dann ist das ja kein Störfaktor, dann ist das diplomatische Beziehungen, da muss man drüber reden. Das ist das, was ich mir persönlich gedacht habe, warum das vielleicht doch kontrovers ist, weil man in der Regel auf den ersten Blick hin diplomatische Beziehungen, wenn es dort auch mal Missverständnisse gibt oder wenn man sich auch nicht einig ist, ist das nicht sofort ein Störfaktor. Ein Störfaktor hört sich für mich schlimmer an, sage ich jetzt mal. Deswegen, also ja, gerne nochmal.
Sie gießen Sirup über die Situation, so wie sie ist. Die Vereinigten Staaten sind unser Beschützer auch, machen wir uns doch gar nichts vor. Und wir sind abhängig von ihnen. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Politik betrieben, wo wir zwar abhängig waren, als letztlich Wehrlose, und uns den Luxus erlaubt haben, also nicht Sie und ich, vermute ich mal, den Amerikanern gleichzeitig ins Schienbein zu treten. Und zwar das mehrfach und sehr heftig. Und jetzt haben wir die Quittung dafür. Und diese Quittung hat einen Namen. Und dieser Name ist Donald Trump. Und das heißt, und das merken wir ja auch in seiner Handelspolitik, das war nur eine Frage der Zeit. Und das heißt, dass diese Politik der Bundesrepublik Deutschland, ob zu Recht oder zu nicht, Unrecht, Antikapitalismus und so weiter und so fort oder Kritik an Amerika, Lebensweise, tja, irgendwann kriegt man dann die Quittung vorgelegt und das ist dann Störfaktor. Ich kann natürlich den Amerikanern, also ich werde es nie tun, ins Schienbein treten, aber dann, wenn man A sagt, muss man auch die Konsequenz tragen und B in Kauf nehmen. Und das ist ein Gesetz, das wird nicht immer gleich eintreten. Jahrzehntelang haben die USA sich das bieten lassen und irgendwann haben wir überzogen und jetzt bekommen wir eine total überzogene Reaktion aus den Vereinigten Staaten. Aktion und Reaktion, das ist ein Grundgesetz der Mechanik und diese gilt auch für die Politik.
So ist es. Insofern kann man es dann durchaus auch als Störfaktor bezeichnen. Da haben Sie absolut recht. Wir wollen aber nicht über Deutschland und die USA sprechen, sondern über Deutschland und Israel. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen erzählt über die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen. Sie haben die Wiedergutmachung, die vor allen Dingen Adenauer ja fast schon durchgeboxt hat, auch gegen Widerstand aus der eigenen Partei erwähnt. Können Sie vielleicht nochmal genauer erklären, wie komplex war denn damals das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel und welche Auswirkungen hatte das dann auch auf die Außenpolitik? Sie haben ja schon innenpolitisch beschrieben, dass wir zum einen gucken mussten, dass die Bundeswehr wieder aktiviert wird, dass Deutschland wieder eine Armee bekommt. Aber was waren noch weitere Auswirkungen dieses Verhältnisses?
Wir waren eigentlich für die deutsche Politik eher schädlich und deswegen gab es ja bis 1965 auch keine diplomatischen Beziehungen, selbst unter Konrad Adenauer nicht, der aber eine sehr intensiv pro-israelische Politik trotz allem betrieben hatte. Aber das Verhältnis zu den arabischen Staaten, was ja ökonomisch viel wichtiger war als Israel, heute ist Israel auch wirtschaftlich innovativ als Hightech-Nation, als Start-up-Nation, eine auch wirtschaftlich wichtige Nation, nicht zuletzt für die Bundesrepublik Deutschland. Darüber können wir gerne noch reden. Aber damals war ein pro-israelisches Vorgehen der Bonner Politik ein Risiko für die Nahostpolitik. Mhm. Und hinzu kam, dass die Westmächte, Frankreich und Großbritannien, als ehemalige Kolonialmächte, alles andere als gut angesehen waren in der arabisch-islamischen Welt. Gleiches galt dann auch für die Vereinigten Staaten. Spätestens seit 1953, als die USA den damaligen Schah von Persien/Iran gerettet haben. Insofern waren alle westlichen Staaten in der islamischen Welt, arabischen Welt vor allem, als ehemalige oder wieder- oder neu Kolonialmächte gebrandmarkt. Und nicht zuletzt und vor allem die USA hatten ein Interesse, dass Deutschland die traditionelle deutsch-arabische Freundschaft pflege. Mhm. Wenn man aber hinschaute genauer und wusste, was sich hinter dieser Vokabel deutsch-arabische Freundschaft verbarg, dann weiß man, dass das sehr braun gewesen ist. Denn diese deutsch-arabische Freundschaft gibt es oder gab es eigentlich erst in der NS-Zeit. Mhm. Das begann seit 1936, wurde dann aber fortgesetzt 1939 und war eine echte Bedrohung für die westliche Welt auch im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Gegen Adolf Hitler im Krieg und kurzum, Ironie, boshafte Ironie der Geschichte mit dem Anführungszeichen Vorteil der dunkelbraunen deutsch-arabischen Freundschaft wurde für die westliche Welt die Tür in die arabischen Staaten geöffnet. Und 1965, als das Kabinett Erhard, überzeugt von Rainer Barzel, damals Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, die diplomatischen Beziehungen zu Jerusalem aufnahm, aufnehmen wollte und dann aufgenommen hat, intervenierte noch in letzter Minute der damalige amerikanische Botschafter George McGee und bat die Bundesregierung, die diplomatischen Beziehungen zu Israel nicht aufzunehmen, weil die Bundesrepublik der einzige westliche Staat war, der noch intakte Kontakte zur arabischen Welt hatte. Sozusagen als Erfüllungsgehilfe der hitlerischen Islam- und Arabienpolitik. Ist das ein Störfaktor?
Naja, gut, also man könnte zumindest sagen, dass Deutschland in diesem Fall ja dann von den anderen westlichen Mächten benutzt wurde oder eine gewisse Funktion für sie erfüllt hatte, die sie auch weiterhin erfüllen sollten. Jetzt wäre aber die Anschlussfrage, das ist ja jetzt die Frage, 65, Deutschland nimmt diplomatische Beziehungen auf mit Israel. Wie reagieren denn die arabischen Länder?
Ärgerlich und brechen die diplomatischen Beziehungen, also fast alle arabischen Staaten brechen die diplomatischen Beziehungen ab, nehmen sie dann später wieder auf. Das ist so ein, im Grunde genommen darf man sich die internationale Politik nicht so glorifiziert vorstellen. Leider ist es in der Politik oft wie im Sandkasten bei kleinen Kindern. Und die arabischen Staaten haben sowieso zunehmend auf die Sowjetunion gesetzt und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Bonn war auch ein Druckmittel in Bezug auf die innerdeutschen Beziehungen, nämlich dann die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen oder nicht, oder die Drohung, die diplomatischen Beziehungen zur DDR aufzunehmen. Okay. Die gab es ja bekanntlich bis 1990, also auch ein Störfaktor für die innerdeutsche Politik, denn Hallstein-Doktrin galt ja, also wer diplomatische Beziehungen zur DDR aufnimmt, der muss mit dem Abbruch und den Konsequenzen seitens Bonns rechnen, also ganz schwere Kiste. Aber viel schwerer wiegend ist das Jahr 1972, Olympiade München, mit der verheerenden Vorbereitung. Sicherheitspolitischen Vorbereitung oder unsicherheitspolitischen Vorbereitung, dem Verhalten, dem absolut laienhaften Verhalten der Terroristen gegenüber. Dann wurden diese Terroristen freigepresst und es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass hinter den Kulissen die damalige sozialliberale Koalition, also Brandt-Scheel, mit den Terroristen hier einen Deal ausgemacht hatte. Dieser Deal führte dann zur Freilassung der überlebenden Terroristen des Münchner Olympiamassakers. Und am allerschlimmsten dann während des Yom Kippur-Krieges 1973, da war am Anfang Israels Existenz gefährdet, total gefährdet. Es drohte ein zweiter Holocaust. Ägypten und Syrien waren ganz weit vorgedrungen, hatten die israelischen Streitkräfte geradezu überrannt. Die Amerikaner wollten ab 9. Oktober, begonnen hatte der Krieg am 6., den Israelis Waffennachschub zukommen lassen, über die Bundesrepublik Deutschland, aus amerikanischen Beständen. Und da hat die sozialliberale Koalition gesagt, kommt nicht in Frage. Wieder Störfaktor. Ja. Störfaktor der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und wohlgemerkt, auch damals war die Bundesrepublik Deutschland von den USA sicherheitspolitisch abhängig.
Jetzt wollte gerade dieser Willy Brandt eine Beziehung zu Israel führen ohne Komplexe. Was hat er denn damit überhaupt gemeint? Weil offensichtlich gab es ja Komplexe.
Na, völlig klar. Das war eine Kampfansage, auch innenpolitisch, wenngleich diese Aussage, die Willy Brandt am 11. Februar 1970 tätigte, in dem ersten Strategiegespräch der sozialliberalen Koalition über die Israel-Politik im kleinen Kreis, aber die Dokumente kann jeder einsehen. Damit war gemeint, also Komplexe, wir können ja als Sozialdemokraten und Freidemokraten völlig frei von nationalsozialistischen Vergangenheiten unserer Politiker agieren und ich, Willy Brandt, bin ja sowieso Widerstandskämpfer gewesen. Stimmt, aber davon kann keine Rede sein in Bezug auf viele seiner Minister, nicht nur FDP, sondern auch SPD. Karl Schiller war ein sehr aktiver Nazi, Horst Ehmke. Also nicht ganz koscher, aber das Image, also das Bild nach außen war, die SPD, das ist die Partei der guten Deutschen, die mit den Nationalsozialisten nichts zu tun hat. Und dann wurde immer zu Recht Otto Wels zitiert, der den Mut hatte, phänomenalen Mut, im März 1933 in der Debatte des Reichstags über das Ermächtigungsgesetz ein klares Nein der Sozialdemokratie der Mehrheit entgegenzuschleudern. Alle anderen Parteien haben bekanntlich mit Ja gestimmt. Also mit diesem Image arbeiten, dieses Image, das nicht der Wirklichkeit entsprach, kommt Willy Brandt und sagt, wir können Israel-Politik ohne Komplexe führen. Gleiches hat sein klügster Berater Egon Bahr unmittelbar nach Antritt der sozialliberalen Koalition auch dem damaligen israelischen Botschafter in Bonn, Asher Benatan, gesagt. Also diese Monstranz sozusagen, dass wir sind die guten Deutschen, trug die sozialliberale Koalition vor sich her. Und da kam ja auch die Ostpolitik, die neue Ostpolitik, die auch einen Schlussstrich, wie es hieß, unter die unsägliche, wirklich unsägliche NS-Politik ziehen sollte im Bereich der Außenpolitik. Mhm. Tja, aber auf dem Altar der Ostpolitik wurde die traditionelle Nahostpolitik geopfert. Mhm. Und das heißt eben ein deutlich schlechteres Verhältnis zu Israel ab Anfang 1970. Okay. Und das kulminierte eben in der Stunde der größten Not des israelischen Staates bis heute darin, dass die Bundesrepublik unter Brandt und Scheel den Amerikanern gesagt hat, kommt nicht in Frage, dass ihr Israel Waffen liefert. Punkt.
Hm. Sind Sie denn dabei geblieben bei dieser Haltung oder haben Sie sich irgendwann...
Es gab so einen Mischmasch-Kompromiss, aber die Israelis haben dann Kriegssituation zu ihren Gunsten wenden können. Die Amerikaner haben andere Wege gefunden, als über die Bundesrepublik Deutschland Israel Waffen zukommen zu lassen. Aber der damalige Präsident Nixon und sein Sicherheitsberater, später Außenminister Kissinger, tobten zu Recht. Denn kurz danach, aber das würde jetzt zu weit führen, war die weltpolitische Situation so gespannt, dass die USA den Atomalarm ausgelöst haben und ihre Truppen in der Bundesrepublik Deutschland in die höchste Alarmstufe versetzt haben. In der Zeit, in der die Amerikaner sozusagen drauf und dran waren, die Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen, erdreistet sich die Bonner Koalition den Amerikanern zu sagen, das dürft ihr nicht. So, und dann sind wir wieder bei der Gegenwart. Das sind alles Punkte, die sich kumulieren. Und wer sich heute wundert, dass es in Amerika, auch wenn die Leute es nicht mehr wissen, im Detail, aber die Frustration, die hat sich tief eingenistet.
Okay. Okay, also alles hat, alles kommt von irgendwo her
alles
sozusagen.
Alles hat Vorgeschichte.
Alles natürlich. Hat Vorgeschichte. Jetzt ist ja trotzdem diese die Linie, die Sie jetzt gezogen haben von Brandt und seinem Verhältnis zu den USA zur aktuellen Zeit mit den vergangenen Jahrzehnten und wie wenig in Anführungszeichen wir mit in die NATO gegeben haben und was Donald Trump dann von uns auch gefordert hat, ist eine klare Linie gezogen. War die denn immer so klar, diese Linie, oder hat sich das im Laufe der unter anderem Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen an auch verändert, auch diese Beziehung zu Israel?
Oh ja, natürlich. Wir hatten ja CDU-Kanzler und wir hatten SPD-Kanzler. Und wenn wir die Bilanz ziehen, ist völlig klar, dass das Verhältnis zu Israel, ob es einem gefällt oder nicht, ich bin, wie gesagt, Wissenschaftler und stelle fest, wie es war und erkläre, warum es so war und bis heute ist, dass das Verhältnis unter CDU-Kanzlern immer besser war zu Israel. Hier ist das Erbe Adenauers tatsächlich noch wirksam. Immer schwächer,
Okay.
Aber es ist wirksam. Und es wird noch schwächer werden aufgrund des Faktors Demografie, also Bevölkerungszusammensetzung.
Das, was Sie anfangs
angesprochen haben. Über den wir vorhin gesprochen haben. So, daran kann auch kein CDU-Kanzler oder auch möglicherweise ein CSU-Kanzler vorbeikommen. Aber unter den Kanzlern Helmut Schmidt, erst recht unter Gerhard Schröder und auch unter Olaf Scholz ist das Verhältnis sehr schlecht gewesen. Jetzt kommt also die große unbekannte Bekannte, nämlich Angela Merkel, und das ist dann das Zitat, das immer gebracht wird, Stichwort Staatsräson, ja. März 2008, Angela Merkel vor der Knesset in Jerusalem, deutsche Staatsräson Israel, und ein Angriff auf Israel wäre wie ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland. Vom NATO-Vertrag her großer Unsinn, denn damit hat die Kanzlerin ohne Rücksprache mit den, es gibt ja noch ein paar andere Mitglieder in der NATO, ohne diese zu fragen, Israel zu einem NATO-Partner quasi erklärt, ohne das natürlich durchsetzen zu können oder zu wollen. Da sieht man von Anfang an, dass es eine Phrase war. Das Zweite ist, der Zustand der NATO, der Bundeswehr im Jahre 2008 war auch nicht so lala. Mhm. Und ein großmauliges Versprechen, dass also die Bundesrepublik mit ihrer maroden, schon damals maroden Bundeswehr Israel verteidigen würde, lachhaft. Die Israelis haben es gerne gehört.
Klar, ist ein schöner Satz.
Schöner Satz, aber gut. Es war auch wieder Image, ähnlich wie Willy Brandt damals gesagt hat, das war sicherheitspolitisch jedem Israeli klar, die Bundeswehr, sie möchte es vielleicht gern, aber sie kann es nicht.
Ja, ja.
Aber es war symbolisch für das neue Deutschland. Das ist ganz wichtig vom Image her. Aber vom Image, wie der Berliner sagt, kann ich mir nichts kaufen. Kann ich mir nichts kaufen. Und ganz schlimm wurde es dann eben mit dem Atomabkommen, welches 2015 mit dem Iran geschlossen worden ist. Nun kann man sagen, ja, das hätte die atomare Aufrüstung verlangsamt. Das ist auch das Lieblingsargument auch von Frau Merkel und ihren Verbündeten in der Union. Haben mir sagen lassen, es gibt noch ein paar, die das immer wieder vorbringen. Aber diese Herrschaften vergessen, dass es im Atomabkommen zwei Teile gab. Nicht nur die Fortentwicklung der Nuklearfähigkeiten des Iran, die gebremst wurden, aber nicht gebremst wurden die Fähigkeiten, Raketen zu entwickeln, die eben diese Atomwaffen nach Israel hätten bringen können. Also die tödliche Bedrohung blieb und dann streute man der Bevölkerung in der Bundesrepublik und in der westlichen Welt Sand in die Augen und sagte, das ist die Entnuklearisierung des Iran. Auch hier im Grunde genommen Irreführung. Ich will kein stärkeres Wort gebrauchen. Okay. Und ganz eindeutig jetzt in der Kanzlerschaft von Merz. Merz ist ganz eindeutig in seiner persönlichen Position sozusagen in der Kontinuität von Adenauer. Aber er hat gewichtige, jetzt können Sie das so nennen, wie Sie wollen, Störfaktoren oder Hindernisse, die es ihm unmöglich machen, diesen Kurs geradlinig durchzusetzen. Mhm. Stichwort Demografie wieder.
Ja.
Stichwort der massive anti-israelische Druck in der europäischen Gemeinschaft. Stichwort die total aggressiven Anti-Israelismen quer durch die Medien und die Universitäten, die vermeintliche Crème de la Crème des deutschen Wissens. Ist es natürlich nicht, deswegen sage ich vermeintliche. Also kurzum, auch ein Bundeskanzler kann bekanntlich nicht immer so geradlinig, wie er will. Und aber völlig klar, dass wenn Sie mal Merzens innere Position und auch der Versuch, die nach außen durchzusetzen mit der inneren Position als Gerhard Schröder vergleichen, der dann auch später aktives Mitglied, herausgehobenes Mitglied der Deutsch-Arabischen Gesellschaft wurde und mit anti-israelischen Sprüchen nicht sparte. Oder wenn Sie daran denken, dass der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel von Israel als einem Apartheid-Staat gesprochen hat. Mhm. Tja, also, vive la différence.
Mhm. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind Wissenschaftler, das heißt, Sie versuchen die Faktenlage, so wie Sie sie beobachten können, darzustellen. Gehen wir mal, oder nehmen wir das mal zur Grundlage, wie würde denn, also Sie haben jetzt beschrieben, was ist, Sie haben beschrieben, wie die verschiedenen Bundeskanzler über die letzten Jahrzehnte mit Israel umgegangen sind. Wie wäre denn ein idealer Umgang mit Israel?
Das ist nicht an mir zu entscheiden. Ich bin kein Politiker, sondern ich analysiere. Ich bin nicht der Therapeut, sondern ich bin der Diagnostiker. Wäre ich Therapeut, wäre ich in die Politik gegangen und wäre hoffnungslos gescheitert. Aber das ist eine Frage des Wollens. Mhm. Will man gute Beziehungen zu Israel haben oder nicht? Und dass mir die Beziehung zu Israel am Herzen liegen, das ist unbestreitbar. Kann und will und werde ich nicht bestreiten aufgrund meiner Biografie. Nur ist es die Aufgabe eines jeden Wissenschaftlers, eben mit wissenschaftlichen Instrumentarien zu arbeiten und nicht zu sagen, ich biege die Wirklichkeit, die ich analysiere, so hin, dass sie mir passt.
Klar.
Und deswegen schildere ich, welche Hindernisse für eine pro-israelische Politik vorhanden waren und sind. Und es gibt natürlich auch andere Argumente, aber letztlich muss man sich dann die Frage stellen, mit wem will ich mich solidarisieren im Nahen Osten? Um es mal ganz tagesaktuell oder seit 2 Jahren aktuell und ich fürchte auch eine ganze Weile noch, die Alternative in Bezug auf den Gaza-Krieg, der ja zugleich ein Iran-Krieg war.
Ja.
Also den Gaza-Iran-Krieg ist die Frage, solidarisiere ich mich mit den Terroristen der Hamas, die Terrorismus pur durchführen, nach außen und nach innen.
Klar.
Auch nach innen, bitteschön. Das Geld, das aus Katar floss in die militärische Tunnelinfrastruktur und so weiter, steckte statt eigentlich Wohlstand der eigenen Bevölkerung ermöglichen zu können und Iran auch, Mullah-Regime mit allem, was dazugehört, oder Israel. Israel ist wie jede Demokratie nicht das Paradies auf Erden, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann muss ich doch wissen, also entweder diese imperfekte Demokratie, keine Demokratie ist perfekt, hab mir sagen lassen, sogar die Bundesdeutsche nicht, bei all ihren Vorteilen, zu denen ich ohne Wenn und Aber stehe. Aber die Alternative, Terror, Hamas, Terror, Mullah-Staat, Iran oder Israel, und mir dann anschaue, wie ein Großteil der nicht nur deutschen Öffentlichkeit, auch der vermeintlich klügsten, sich verhält hat, kann ich nur sagen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das ist eine Ethik, die ich nicht vertreten kann.
Wie gehe ich denn als Politiker, wenn ich jetzt angenommen, ich sei Friedrich Merz, was würden Sie mir denn raten im Umgang mit Israel? Unterstützen? Ja, und dann ist ja für viele Deutsche immer die Frage, ja, wie weit darf ich denn Israel kritisieren? Was darf ich kritisieren? Und
kritisieren? Wir leben doch in der Bundesrepublik Deutschland, wir kennen doch die Wirklichkeit. Dass Israel nicht kritisiert würde, ist doch eine Legende, die immer wieder behauptet wird. Und wenn sie wiederholt wird, wird sie dadurch nicht richtig. Also, das sind doch Scheinargumente. Mhm. Auch das ist meine Aufgabe, dass ich die Wörter sozusagen ihrer Verhüllung entkleiden muss. Ich muss begriffliches Striptease machen. Das sind doch Lügenvokabeln, um es mal so zu formulieren. Auch wie Angela Merkel, Staatsräson, das war völlig irreal, das will ich mal so formulieren, weil ich dann wieder missverstanden werde, dann heißt es wieder so wie bei Lügenpresse und so weiter. Nein. Es sind schlicht und ergreifend falsche Behauptungen, falsche Begriffe.
Ja, okay.
Und jetzt mal ganz nüchtern, der Bundeskanzler, ob er Merz, Schmerz, Herz heißt, nimmt deutsche Interessen wahr. Was ist deutsches Interesse in Bezug auf Israel? Gibt es das? Oh ja. Wenn ich zum Beispiel erkenne, und in diesen Wochen und Monaten mehr denn je, dass unsere Drohnenabwehr non-existent ist, dann muss ich mich umschauen, wer kann mir hier und jetzt Drohnen liefern? Mhm. Und dann gibt es eigentlich nur zweieinhalb Adressen, nämlich, oder wenn Sie wollen, sogar dreieinhalb, USA, Israel, Iran fällt aus, Türkei, unser Verbündeter, ethisch auch ein bisschen, lieber türkische Erdogan-Drohnen oder israelische, okay, und dann durch die Ukraine. Die braucht sie selber.
Die brauchen sie im Moment
also
selbst.
Also ja. Russland stellt auch welche her, aber China auch. Also kurzum, bleiben eigentlich nur USA und Israel. Ja. Zweiter Punkt. Wir stellen schon lange fest, dass Deutschland und Europa keine Raketenabwehr haben. Tja, aber Israel hat eine fantastische Raketenabwehr. Für Kurzstreckenraketen, Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Tja, das heißt, ist es ein deutsches Interesse? Ja, ist es. Oder Start-up, Hightech. Ist Deutschland fast Entwicklungsland im Vergleich zu Israel?
Im Vergleich zu Israel, absolut, ja.
So, also mit anderen Worten, wir müssen doch gar nicht darüber kritisieren. Kritisieren, das gehört zur Demokratie. Und wird nicht Israel kritisiert? Also ich schlage jeden Tag die Zeitung auf, ich gucke Tagesschau
also
an.
Also die Frage ging auch gar nicht, darf man überhaupt Israel kritisieren? Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, die Frage ist, wie weit darf ich mit Kritik, also Kritik, die mehr wird dann als Worte. Also beispielsweise ist ja das, was Sie vorhin als Beispiel genannt haben von Willy Brandt, dass er den Amerikanern sagt, so stopp, ihr liefert jetzt bitte keine Waffen über Deutschland dorthin, ist ja erstmal eine offene Kritik an dem, was dort passiert an diesem Krieg,
Nein, Kritik, sondern das ist lebensbedrohlich. Das war lebensbedrohlich für den Staat Israel.
Genau, also das, was er dann gemacht hat, also das Handeln, dieses Stopp als Handeln, gebe ich Ihnen recht, das ist lebensbedrohlich, das ist eine direkte Einmischung. Aber wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das Vorgehen der israelischen Siedler im Westjordanland kritisieren, welche Handhabe habe ich dann als deutscher Staat beispielsweise, außer das mit Worten zu kritisieren?
Tja, das können Sie machen. Und die Taten. Nur wenn Sie jetzt Ihrerseits Sanktionen erheben, dann kann Israel ja auch sagen, okay, kritisiere mich. Dir gefallen meine Siedler nicht, ich bin kein Anhänger der Siedler, aber bitteschön, die Kritik wird ja geübt. Und wenn das dann zu Sanktionen kommt, tja, ach weißt du, du brauchst doch Drohnen,
okay.
Du brauchst doch Raketen. Das heißt, wir müssen ein ganz realistisches Verhältnis von Politik haben. Und kann sich die Bundesrepublik Deutschland diese Politik leisten? Nein, kann sie nicht. Have a good time und kritisiere Israel und so weiter und so fort. Nur welche Berechtigung hat die Bundesrepublik oder jeder andere Staat, die Existenz eines x-beliebigen Staates und erst recht des jüdischen Staates zu unterminieren?
Ja.
Und dann kann man also natürlich vergleichen. Warum wird gegen Massaker in A, B oder C nichts gesagt? Und die deutsche Politik, aber die westliche Politik insgesamt, und da hebt sich eben der Stil von Donald Trump so ab und auch deswegen diese Aufregung über ihn, er lässt seinen Worten Taten folgen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Vor wenigen Tagen ist im Darfur, Sudan, eine Großstadt namens El Fischer. Wahrscheinlich hat kaum jemand vorher gewusst, dass es diese Stadt gibt, ja. Haben die Rebellen erobert. Und was macht das Auswärtige Amt? Es verlangt, wörtlich zitiert, es verlangt die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Das wird natürlich sofort registriert im Sudan. Ja, schöne Grüße an den Werderschen Markt in Berlin und wir werden sofort euren Worten unsere Taten folgen lassen. Doch lächerlich. Mhm. Das heißt, eine Wortinflation, Wortkaskaden ohne Konsequenzen. Das ist leider westliche Politik bislang. Sehr schädlich. Statt klipp und klar zu sagen, gibt keine Entwicklungshilfe oder was auch immer. Wir überlegen uns, was wir machen können, damit dieses Gemetzel aufhört. Aber sonst bitte schön Klappe halten. Mhm. Das ist peinlich. Es ist schlicht peinlich. Oder wenn dann gesagt wird, Israel gegenüber oder Hamas gegenüber, peinlich. Dann schickt Soldaten, damit die Kampfhähne voneinander getrennt werden. Ich weiß, die Bundeswehr kann es nicht. Wenn ich es aber nicht kann, dann sollte ich es unterlassen. Mhm. Und hinter den Kulissen dann auch Bedingungen ermöglichen, die einen Waffenstillstand festigen. Aber die 2-3 Mannequins, muss man schon sagen, die man jetzt zu Beginn der Phase 1 des Waffenstillstands Frieden mit oder ohne Anführungszeichen schickt, auch absurd.
Ja.
Image, Worte mit 3 Personen, sicherlich sehr sympathische, gutwillige Leute. Das ist keine Politik, tut mir leid. Mhm.
Letzte Frage. Sie haben ja jetzt auch gesagt, Deutschland muss sich seiner Interessen bewusst werden und muss sich dann letztlich auch im Falle Israels auch die Frage stellen und des Nahen Ostens, wollen wir mit einer Demokratie zusammenarbeiten oder nicht? Und die Alternative wäre in diesem konkreten Fall im Gazastreifen eben mit Terroristen zusammenzuarbeiten. Ist es da nicht sogar hilfreich, einen Störfaktor zu haben, der einen dazu zwingt, genau das zu diskutieren, was wir jetzt auch nochmal machen? Was sind denn eigentlich unsere Interessen? Mit wem wollen wir denn zusammenarbeiten und wohin wollen wir eigentlich gehen? Also ist Störfaktor vielleicht sogar was Gutes?
Sehr sympathisch. Sie geben mir praktisch die Antwort schon. Nun komme ich mit einer Gegenfrage. Geschieht das? Nein. Es geschieht dann noch. Ja, ich finde Herrn Netanyahu schlimm und noch viel schlimmer finde ich seinen sogenannten Sicherheitsminister und auch so schlimm wie den Sicherheitsminister finde ich den Finanzminister. Okay, gut, ja, stimmt, ich auch. Aber was interessiert mich? Die Meinung. Die Meinung ist grundgesetzlich geschützt. Wunderbar. Ja. So, hast du Interessen zu vertreten als Politiker? Natürlich. So, und auch die demonstrierenden Massen, die müssen sich dann im Klaren sein, wollt ihr euren Flugverkehr ganz normal durchgeführt haben oder nicht, wenn ihr am Flughafen Berlin Willy Brandt oder Franz Josef Strauß, um auch hier die Antipoden zu bringen, in München abfliegen wollt zur rechten Zeit, tja, also dann demonstriert weiter gegen Israel und dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Mit anderen Worten, dieses völlig auch, jetzt komme ich zu einem sehr grundsätzlichen. Es ist ein Bruch mit der Bildungstradition.
Inwiefern?
Et respice finem. Quid quid agis, prudenta agas, et respice finem. Was immer du machst, bedenke das Ende. Mhm. Tja, ich kann noch so viel schreien und auch jüdische Studenten zusammenschlagen und jüdische Professoren, nur es gibt auch Gegenmöglichkeiten. Und noch etwas, auch Adolf Hitler hat die jüdischen Wissenschaftler vertrieben. Ein großartiges Arbeitsbeschaffungsprogramm für bis dahin arbeitslose Privatdozenten, die sozusagen dann automatisch dann mitgegangen, mitgefangen waren. Und einen angenehmen Beruf hatten. Mit den Konsequenzen. Und die nächste Konsequenz ist der dramatische Aderlass für die deutsche Wissenschaft und auch für die deutsche Kultur. Natürlich sind wir jetzt hier kein Volk von Analphabeten, wenngleich die Entwicklung in diese Richtung geht. Ich übertreibe absichtlich, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt. Wird ja auch mal weniger gelesen. So, das heißt, wir haben hier den Bruch mit dem Elementaren, was die Zivilisation und die Wissensgesellschaft des Westens und Deutschlands aufgebaut hat. Und die machen wir selbst kaputt, wenn wir die herausragenden Wissenschaftler vertrieben haben, damals 33. Heute sind die wenigen Juden A, weniger als damals,
ja,
und B, vergleichen Sie einen Albert Einstein mit Michael Wolfson, ja, dann merken Sie, ja, tja, muss man auch selbstkritisch mal sehen, aber das personifiziert das, was in Deutschland geschehen ist. Wenn ich sozusagen einer der sichtbarsten Juden bin, for better or for worse, mit dem Genie Einstein überhaupt nicht vergleichbar, vertrieben. Oder auch große Dichter wie Thomas Mann und.
Mhm.
So, und wenn Sie sich das anschauen, in der Wissenschaft, die Absicht, israelische Wissenschaftler oder jüdische Wissenschaftler, die sich mit Israel hier in Deutschland oder woanders identifizieren, nicht einzuladen. Bertolt Brecht, soweit ich weiß, war er kein großer Anhänger des Zentrums oder der Union. Er lebte ja noch in der frühen Bundesrepublik, also als die frühe Bundesrepublik ja bestand, und lebte in der DDR. Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Wenn ihr also auf den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen Kontakt mit der jüdischen Welt verzichten wollt, nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Deswegen bin ich zutiefst besorgt über die Bundesrepublik Deutschland und die westliche Welt und die EU und die Alternative, die wir derzeit in den Vereinigten Staaten geboten haben, kann es ja auch nicht sein.
Ja.
Aber es ist die Quittung für, ich sag mal, unser jahrzehntelanges Verhalten. Und diese Reflexionsbereitschaft, diese selbstkritische Reflexionsbereitschaft, vermisse ich in fast allen Bereichen. Und können Sie sagen, alter Mann, resignativ? Nein, ich bin sehr kämpferisch. Aber man muss die Wirklichkeit erkennen und dann das Erkannte benennen.
Was wäre,
wir müssen jetzt.
Genau, wir müssen auf die Uhr gucken, deswegen die allerletzte Frage. Was würden Sie sich denn vom Bundeskanzler wünschen in der Beziehung zwischen Deutschland und Israel?
Prioritäten in Bezug auf die Interessen zu setzen. Nicht nur in Bezug auf Israel, sondern die Interessen, die Deutschland gegenüber auch Israel hat, wahrzunehmen, abzuwägen, ob. Unter Freunden darf man unterschiedlicher Meinung sein. Das ist völlig legitim. Und aber nicht dem Druck der Straße nachzugeben, um eine letztlich gegen die eigenen Interessen gerichtete Politik durchzuführen. Und ich sehe momentan, dass die Distanzierung von Israel, egal wer in Israel die Koalition führt, zum Nachteil Deutschlands ist. Und der europäischen Staaten, der europäischen Wissenschaft, der europäischen Kultur.
Hm. Also bessere, intensivere Beziehungen zu Israel pflegen.
Nicht nur, sondern die eigenen Interessen erkennen und dementsprechend handeln.
Also Deutschland hat Hausaufgaben zu machen. Herr Professor Wolfson, vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr intensive und aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch unsere Angebote der Unionsstiftung gefallen, dann haben wir noch ein ganz besonderes Angebot jetzt in der Weihnachtszeit für euch. Am 12. Dezember laden wir euch alle ganz herzlich in die Kirche der Jugend Elia nach Saarbrücken ein. Dort findet unser Weihnachtskonzert der Unionsstiftung statt. Wir geben jungen Studenten der Hochschule für Musik in Saarbrücken die Möglichkeit, ja, ihre Talente zu zeigen. Wir haben ein barockes Weihnachtskonzert angefragt und die haben ein tolles Programm zusammengestellt. Das könnt ihr am 12. Dezember live erleben. Meldet euch einfach an. Auf unserer Homepage unionstiftung.de findet ihr alle weiteren Infos zum Konzert. Und wir freuen uns ganz herzlich, euch in der Kirche der Jugend Elia in Saarbrücken begrüßen zu dürfen. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.